Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick Joachim Telgenbücher. Joachim Telgenbücher ist Historiker, Journalist und Nerd. Sein Cambridge-Studium finanzierte er sich durch die Teilnahme an diversen Quizshows. Auch bei Günter Jauch saß er schon auf dem Stuhl und räumte 32.000 Euro ab. Seine Quizerfahrung hat er sogar schon in einem Buch verarbeitet. Der Quizknacker, ein Gewinner zeigt, wie es geht. Heute teilt er sein Wissen lieber mit seinen Twitter-Followern. Als Dr. Guido Knapp postet er auf Twitter verrückte Geschichten aus den letzten 10.000 Jahren. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick Joachim Telgenbücher.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Nach dieser endlos langen Sommerpause werde ich das jetzt immer wieder mit dazu sagen mit der Sommerpause. Und zwar bis die nächste stattfindet wahrscheinlich. Am Montag dann die Wiederholung ab 22 Uhr und danach dann auch im Internet nachzuhören. Und so im weitesten Sinne, gar nicht mal nur, aber im weitesten Sinne hat auch die heutige Show mit dem Internet zu tun. Denn Jochen Telgenbücher ist zu Gast im Studio und den kennt ihr vielleicht besser, falls ihr auf Twitter unterwegs seid, unter Dr. Guido Knapp, beziehungsweise unter dem Titel Verrückte Geschichte. Und damit sind wir mittendrin im Thema. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen, Jochen.
Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf.
Extra angereist übrigens, muss man sagen, wobei du bist regelmäßig in Berlin, ne?
Ich bin regelmäßig in Berlin, aber jetzt seit einigen Jahren in Hamburg wohnt, also moin moin.
Ist ja auch, moin moin ist ja die, wobei ich ja neulich gehört habe, dass moin moin ist für Hamburger meistens schon viel zu viel, die sind zu faul dazu, sie sagen nur moin, aber ja, auch das.
Das stimmt.
Ja. Vielleicht eher dem Medium Twitter geschuldet. Ich habe eingangs schon gesagt, dass dass man dich daher kennt oder beziehungsweise dass ich dich daher kenne und weil ich irgendwann über diesen Kanal gestolpert bin, den du da betreibst, unter Verrückte Geschichte beziehungsweise Dr. Guido Knapp, woher kommt das?
Ich habe im Urlaub mal die Idee bekommen, mein unnützes Wissen bei Twitter abzuladen, historisches Wissen, weil ich auch Geschichtsjournalist bin in meinem Brotjob. Und Dr. Guido Knopp, klar, kennt jeder. Und dann Knapp für Twitter. Okay. Und das passt einfach.
Deswegen, also da bin ich jedenfalls über diesen Kanal gestolpert, in dem du immer irgendwelche historischen Ereignisse, Fakten, spannende Hinweise auf, wie es früher mal war, rausdonnerst, inzwischen auch mit Blog, reden wir auch noch in Ruhe drüber. Und das ist nicht nur wahnsinnig informativ, sondern auch sehr unterhaltsam. Und es gibt immer so einen Moment, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Und dann lieferst du aber auch immer einen Link nach, sozusagen als Quelle. Und also vielleicht, ich habe so ein paar Beispiele mir mal rausgeschrieben. Und da wir ja in Berlin sitzen, gehen wir doch gleich mal hier auf dieses, warte mal, wo habe ich es? Das Stadtschloss habe ich gar nicht, Mist. Aber du weißt es wahrscheinlich aus dem Kopf, ne? Das Berliner Stadtschloss, was schon immer für Aufruhr gesorgt hat.
Genau, als das Stadtschloss gebaut worden ist, das Originalstadtschloss, nicht die Kopie, die jetzt gerade hochgezogen wird, ich glaube, es war im 15. Jahrhundert, das fanden die Berliner nicht gut. Und sie haben protestiert, indem sie die Baugrube unter Wasser gesetzt haben.
Wann waren das ungefähr?
Hast du es im Kopf? Ich würde jetzt mal sagen 1415, aber das.
Achso, doch, ich gucke, ich habe es 1448.
1448.
Aus Protest gegen die Errichtung des Stadtschlosses fluten die Berliner die Baugrube. Was damals als Berliner Unwille.
Ja, das klingt sehr modern.
Ja, das kann ich mir heutzutage auch vorstellen. Allerdings diese Flutung dann wiederum nicht. Sind Leute, was so Protest angeht, unkreativ geworden oder?
Naja, also ich komme aus Hamburg. Da gab es Protest, ob der jetzt kreativ war, ich würde ja sagen eher nein. Also nee. Zumindest nicht der, das so in die Schlagzeilen
gemacht hat.
Dominiert hat, ja. Gab auch kreativen Protest, ja.
Neben den historischen Interessantheiten, über die wir uns unterhalten werden und über deine Motivation, das zu tun, hast du auch Musik mitgebracht und tolle Sachen, nämlich auch so ein bisschen geschichtlich. Und wenn wir jetzt gleich am Anfang die Stranglers hören mit No More Heroes. Ich habe ganz viel über diesen Song nachgedacht. Ich kenne ihn aus der Zeit damals, fand ihn großartig. Und es gab ja so im Punkrock diese zwei Haltungen. Also einmal haben die Stranglers gesungen, No More Heroes, und zählen da auch lauter so nicht immer eindeutig tolle historische Figuren.
Ja, ich glaube Lenin, Trotzki, sind die beiden, die mir jetzt noch einfallen. Ja.
Und Genau, einmal die Stranglers, die gesagt haben, wir haben keine Helden mehr, aber wir, also so subtil haben sie eigentlich auch gesagt, wir brauchen aber irgendwie Helden oder Vorbilder, wie auch immer. Und auf der anderen Seite gab es Stiff Little Fingers, die gesungen haben, Don't Wanna Be Nobody's Hero, also so Helden oder andere, die gesagt haben, irgendwie nieder mit den Helden, wir brauchen keine Vorbilder und so. Spannend, habe ich damals schon als junger Mensch viel drüber nachgedacht. So, dann hören wir jetzt auch den Song. Die Fehlfarben, ein Jahr, es geht voran, so ein Demo-Klassiker. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch läuft oder...
Also bei mir läuft es manchmal noch, bei Spotify.
Okay, ja. Auch so ein geschichtlicher Bezug natürlich. Jetzt müssen wir aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, irgendwie dein unnützes Wissen. Wo kommt denn das unnütze Wissen her?
Naja, das ist eine mittlerweile 35-jährige Karriere, weil ich einfach unnützes Wissen immer, seitdem ich denken kann, aufgesaugt habe. Das ist irgendwie... so ein Wesenszug von mir. Und jetzt, seit einigen Jahren bin ich eben Geschichtsjournalist bei Geo Epoche, Geschichtsmagazin. Und ich lese sehr viel. Ich arbeite halt mit Büchern. Mhm. Und da bleibt so viel hängen, was ich in meiner normalen Arbeit nicht verwerten kann. So ist das überhaupt entstanden. Und diese Nuggets, diese kleinen Kurzinformationen, ja, die deponiere ich dann bei Twitter. So ist das
Und gekommen. Hast dabei wie viel Follower? Also...
Ich habe jetzt, glaube ich, bin durch die Zehntausender-Marke gebrochen und ja, das hätte ich eigentlich nie gedacht, dass ich das erreiche. Das hat mich sehr gefreut.
Und nach dieser Show wird es auf 10.012 hochsteigen. aber ich habe immer den Eindruck, du kannst mir natürlich widersprechen, da ist schon eine Haltung dahinter. Es gibt so, ich folge so ein paar US-Accounts, die so jetzt nicht geschichtliche, nicht historische Fakten, aber die irgendwie, keine Ahnung, zu irgendwelchen Themen immer so wahrscheinlich automatisierte Tweets raushauen oder so. Da findet aber nie eine Interaktion statt. Die findet bei dir schon statt. Also da merkt man, da sitzt tatsächlich jemand dahinter. Das ist nicht nur so ein Bot, der da irgendwelche aus irgendeiner Faktendatenbank was raushaut. Und tatsächlich hast du in vielen Punkten auch eine Haltung, habe ich den Eindruck. Zum Beispiel der angeheftete Tweet bei dir ist, glaube ich, der, vor 2000 Jahren konnte sich ein römischer Bürger im gesamten Imperium frei bewegen, von Syrien bis Britannien grenzenlos. Das ist ja auch eine Aussage, oder?
Ja, das ist eine Aussage. Das ist also eine Haltung, ja, ich möchte, also meine Haltung, ich bin schon ein liberaler, weltoffener Mensch und vor allem störe ich mich sehr daran, wenn Leute sagen, naja, das war schon immer so oder früher war alles besser oder ich will so einen Sinn schärfen bei den Leuten, dass eben in der Vergangenheit, dass die Dinge nicht so sein müssen, wie sie heute sind, dass sie vielleicht früher auch mal besser waren oder auch anders. Das ist so ein Beispiel. Also es muss nicht sein, dass es eine unüberwindbare Grenze zwischen Nordafrika und Sizilien gibt, weil das einfach nur mal so ist Gott gegeben. Sondern wenn man in die Vergangenheit guckt, merkt man, nee, es gab mal einen Raum, wo man sich freier bewegen konnte.
Das ist ja auch sowieso so ein spannendes, so eine spannende Beobachtung. Den Eindruck habe ich nämlich auch, dass irgendwie so, da gibt es ja auch von Douglas Adams so ein tolles Zitat, was ich jetzt leider nicht so auf die Schnelle aus dem Hut zaubern kann, aber der halt auch festgestellt hat, so in so einem bestimmten Alter ist das, wie die Welt ist, nehmen Leute als gegeben hin. Und das darf sich auch nicht verändern, weil Veränderung, wenn man jung ist, dann ist Veränderung toll und aufregend und vielleicht sogar eine Job-Opportunity, glaube ich, so hat er es ausgedrückt. Dann so ab 30 ist die Welt, wie sie ist und so ist sie auch perfekt. Und wenn man älter wird, dann wäre alles, was neu ist und was das verändert, ist eine Bedrohung. Und das hat er natürlich viel toller und viel witziger ausgedrückt, als ich es könnte. Aber den Eindruck hat man schon. Das heißt, der Account hat schon auch so eine gewisse pädagogische Aufgabe, oder?
Ja, also Verunsicherung und Überraschung und das ist natürlich, das ist dadurch, dass das so nadelstichartig gemacht wird, so kaleidoskopartig, kann das natürlich nicht irgendwie, das hat keinen richtigen Plan, aber mein Wille ist immer, die Leute zu verunsichern, zu überraschen und Dinge in Frage zu stellen. So, muss da eine Grenze sein? Oder waren die Dinge immer schon so? Ja, das ist ich mag halt die Informationen, die sich so ein bisschen mit der Gegenwart reimen, ne, die irgendwas auslösen.
Ich finde es ja sehr schön, dass du so diesen Geschichtsbezug in den Songs auch hast, in vielen. End of a Century, Blur, haben wir gehört. Du hast gerade gesagt, irgendwie, du willst die Leute verunsichern. Wie ist das mit Reaktionen auf deine Tweets? Was kommt denn da so?
Viel Lob auch, viel Lob. Es wird auch viel geteilt, auch manchmal, also dann zunehmend auch, jetzt würde ich mal sagen, von politischen Akteuren. Ich bin neulich von Jutta Ditfurth retweetet worden. Da,
oha.
Ich weiß nicht, ob das, was ich dazu sagen soll, aber es ist mir aufgefallen. Und in der Anfangszeit kritische Kommentare eigentlich gar nicht, aber okay. Das lag natürlich sicherlich auch an meiner deutlich geringeren Reichweite, aber ich denke auch, ich habe so ein bisschen wahrgenommen, dass Twitter sich verändert hat. Also so in letzter Zeit ist auch Twitter, sagen wir, im ganzen politischen Spektrum angekommen und
vorsichtig ausgedrückt,
so ja. Also dass wir früher irgendwelche Videos von der identitären Bewegung unter Posts, Tweets gepostet worden wären, das wäre nicht vorgekommen.
Wie gehst du damit um? Bist du jemand, der blockiert oder mutet oder der sich die eigene Timeline so gestaltet, wie er sie gerne haben möchte? Oder sagst du, ist mir egal?
Nee, ich blocke und mute natürlich als letztes Mittel, aber vorher versuche ich schon, wenn es nicht ein ganz offenkundiger Bot ist, versuche ich schon, mich mit den Leuten auseinanderzusetzen. Ich habe natürlich wenig Zeit, so das mache ich abends, aber das versuche ich schon. Also das ist auch so mein Selbstverständnis. Also Gespräch suchen, und wie gesagt, ich poste ja immer eine Quelle, ich habe das ja studiert und versuche irgendwie den Leuten nahe zu bringen, dass das auch eine faktische Grundlage hat.
Es gab eine Diskussion, die mir aufgefallen ist in den letzten Wochen, hat die irgendwann stattgefunden. Was heißt Diskussion? Da ging es um Familie von der Leyen.
Ja.
Kannst du dich erinnern? Also da war, ich kann es vorlesen, 1828 Lohn, 1828, ja, nochmal kurz zum Verinnerlichen, Lohnkürzungen in Höhe von 15% lösen in Krefeld einen Aufstand der Seidenweber aus. Ihr Arbeitgeber, Familie von der Leyen. Ein völlig wertfreier Tweet. Mhm. Also einfach nur eine Feststellung, ja. Und wo man sagt, ach, guck mal, interessant. Mhm. So. Und da war dann aber so ein bisschen Tumult. Also was halt Tumult jetzt übertrieben? Ich habe schon ganz andere Sachen gesehen auf Twitter, aber.
Ja, also da war, glaube ich, der Vorwurf, wenn ich mich richtig erinnere, dass das so sippenhaft sei. Ja. Also, dass ich jetzt irgendwie Ursula von der Leyen zum Rücktritt auffordern würde, weil es sind ja noch nicht mal ihre Vorfahren, weil sie natürlich eine Angeheiratete ist. Wir wissen ja, dass sie eine Albrecht-Tochter ist, also CDU-Ministerpräsidententochter. Habe ich auch mal was Lustiges drüber gepostet. Darum ging es mir gar nicht. Es ging mir aber schon, also diesen Aha-Moment und gleichzeitig auch, also die von der Leyen sind auch natürlich schon seit Jahrhunderten Oberschicht, Establishment.
Ein elitärer Zirkel,
das kann man schon mal sagen. Und ich habe auch mal was anderes über die von der Leyen gepostet. Das war etwas, das war vielleicht etwas positiver. Unter den ersten 6, glaube ich, Abiturientinnen in Deutschland, irgendwie 1896 oder so, war auch eine von der Leyen. Oder sogar 2, ich weiß es nicht genau. Mhm. Also die sind einfach schon lange dabei. Das war so dieser Aha-Moment, den ich auslösen wollte.
Sind das für dich auch immer Aha-Momente? Oder wenn du sowas dann liest? Oder ist es so, dass du das wusstest, aber denkst, ach, könnte man eigentlich nochmal rauskloppen?
Naja, ich habe eben gesagt, dass ich keinen Plan habe, aber ich habe so ein paar Grundregeln. Und das erste goldene Regel ist, ich darf das selber nicht wissen. Ich muss sozusagen gerade drauf gestoßen sein und es muss mich selber überrascht haben. So, okay. Das ist, sind die Regeln. Da halte ich mich auch an.
Verstehe. Mhm. Hören wir Tokotronic. Digital ist besser. So habe ich ich habe ja vor ein paar Jahren angefangen, für Wired zu schreiben, für die deutsche Wired. Und dann haben die gesagt, ich wollte so eine Kolumne machen, so, naja, wie die ich jetzt mache halt in etwa. Und dann haben die mich gefragt, wie soll die denn heißen? Und ich gesagt, ach, wir nennen die Digital ist besser nach diesem Tokotronic-Song. Dabei ist mir jetzt aufgefallen, ich motze ganz oft über die Digitalisierung, aber nur, weil ich sie eigentlich so großartig finde und dann immer wieder feststelle, was für ein Scheiß man damit auch anfangen kann.
Also zu dem Lied vielleicht, ich oute mich jetzt mal als Tokotronic-Fanboy, Mitte der 90er Jahre war ich, glaube ich, in der 10. Klasse oder. Und ich habe diesen Song immer auf einer alten Kassette noch gehört mit meinem Walkman, wenn ich irgendwie zu Freunden gefahren bin. Und
es geht ja auch um Armbanduhren. Also es geht um ganz viel in dem Song natürlich. Ja. Aber ich wollte damit sagen, dass es, glaube ich, nicht darum geht, dass Tokotronic jetzt die wahnsinnig großen Anhänger von nur noch digitaler Technologie sind oder so. Hören wir sie einfach, sehr analog. Und wieder der Geschichtsbezug. The Future. Leonard Cohen. Jochen Telgenbüscher ist zu Gast im Studio. Und er ist Historiker, Journalist und ein Nerd.
Ja, bin ich schon.
In dem Bereich dann?
Ja, ich versuche das zu kaschieren, aber...
Wieso?
Ach, naja, ich weiß nicht. Also als ich jünger war, war das, glaube ich, noch nicht in und... aber ich bin's schon. Irgendwo bin ich auch ein Nerd, ja.
Beschäftigst du dich auf Nerd-Ebene mit Rechnern auch? Also programmierst du oder sowas?
Nee, das nicht. Also vielleicht benutze ich das Wort nicht ganz hundertprozentig richtig, aber ich bin einfach schon so ein bisschen verschroben, was Wissen angeht. Fuchse mich gern rein in uncoole Themenbereiche vielleicht.
Du hast vorhin gesagt, dass du, dass dich schon immer so unnützes Wissen gereizt hat. Warst du so als Jugendlicher auch jemand, der diese Bücher gelesen hat, wo so die fünf gefährlichsten Tiere der Welt oder kenne ich von meinen Söhnen, das haben die verschlungen, als die kleiner waren. Und jetzt gucken sie die YouTube-Videos dazu.
Ich habe viel gelesen immer, aber so dann nicht. Ich mochte immer den Kontext. Also ich brauche den Kontext auch. Und ich habe allerdings, glaube ich, als ich mal 2 Wochen krank im Bett lag, irgendwie das Trivial Pursuit Spiel der Familie mir zur Brust genommen und war danach unschlagbar. So, sowas habe ich schon gemacht.
Es gibt jetzt, habe ich neulich mir zeigen lassen, es gibt so etwas absurde, aber scheinbar wahnsinnig erfolgreiche YouTube-Kanäle, die eigentlich so eine Wissensvermittlung machen, aber das gibt ja so asiatische News-Kanäle auch. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, die so in 3D, in so eher sehr rudimentärer 3D-Grafik, also nicht mal wie Spiele heute sind, sondern so wie Spiele vor 6 Jahren waren, die so Nachrichten nachstellen, wie ein Schiff gekentert ist oder wie irgendein Attentat stattgefunden hat oder so. Und sowas gibt es auch auf der Basis zum Beispiel Größenvergleiche oder Preisvergleiche. Also da fängt man dann an mit einem Atom und dann zoomt das immer weiter raus, bis man irgendwann hat man ein Kreuzfahrtschiff und dann geht's bis raus ins Universum und so. Also das ist so Jugend-Nerds-Tum, finde ich, und war völlig fasziniert davon, dass diese Kanäle wirklich massiv Abonnenten haben auf YouTube und so. Vielleicht ist ja ein YouTube-Kanal auch nochmal was du machen kannst.
Dann müsste ich natürlich, ich bin ja erst vor kurzem, habe ich ja meine Anonymität erst aufgegeben, dann sozusagen mein Gesicht auch noch, also mit seinem Gesicht in der Kamera, vor die Kamera zu halten. Soweit bin ich noch nicht, aber vor allem habe ich nicht das Know-how, muss ich ganz klar sagen.
Ach,
ich bin ein Printjournalist. Jetzt habe ich mich zum zweiten Mal geoutet.
Und zwar offensichtlich gerne.
Ja, bin ich sehr gern. Ich einfach, weil ich die Geschichte liebe und auch mit der Geschichte arbeite und gar nicht das, was man Journalisten so nachsagt, das Tagesaktuelle, das Witwenschüttelnde, durch die Welt reisen, das mache ich alles nicht. Ich bin bei der Geschichte und das gefällt mir sehr gut, ja.
Hören wir Reinhard Grebe mit dem von dir eingangs schon erwähnten Guido Knopp und dann geht's weiter hier bei Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick Joachim Telgenbüscher. Als Dr. Guido Knapp twittert Joachim Telgenbüscher historische Funfacts, die wohl in keinem Geschichtsbuch auftauchen. Oder wer hätte gewusst, dass der französische Präsident 1920 im Pyjama aus dem Fenster eines fahrenden Zuges geklettert ist? Wenn er nicht gerade twittert, arbeitet Telgenbüscher als Journalist. Sein Faible für nützliches und weniger nützliches Wissen hat ihn schon weit gebracht. Sein Studium finanzierte er sich durch Auftritte in diversen Quizshows. Und den Wissenstest der Henry-Nann-Journalistenschule bestand er mit Bravour. Joachim Telgenbüscher, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Die zweite Halbzeit Flux FM Spreeblick, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12, am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr hier bei Flux FM und danach alles nachzuhören im Internet. Wir reden heute über Geschichte, beziehungsweise über verrückte Geschichte, nämlich mit Jochen Telgenbüscher, der unter @Dr. Guido Knapp auf Twitter zu finden ist, aber jetzt hier in der Sendung sitzt und deswegen nicht twittert. Franz Ferdinand, natürlich, möchte ich was sagen. Take me out. Jochen ist immer noch hier. Und das gibt so eine Frage, die mir auf den Nägeln brennt an dich, der diesen Twitter-Kanal jetzt seit ein paar Jahren, seit wann genau?
Mai 2013, aber natürlich die ersten beiden Jahre in fast völliger Anonymität.
Das dauert, ne?
Bis man das dauert, so
ja. Deswegen ist so fünfstellig schon echt ziemlich
cool. Umso schöner jetzt auch hier zu sein, weil ich wirklich natürlich das 2 Jahre lang unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht habe.
Ja, es ist bei Twitter manchmal komisch. Und dann hat man lauter so Follower, wo man sich fragt, wo kommen die eigentlich her? Ich habe das beim, das gibt so eine bestimmte Größe, ab da kommen dann immer so automatisch Leute dazu und ich habe mich immer gefragt, was wollen die? Weil die haben inhaltlich nichts mit mir zu tun, worüber ich so schreibe auf Twitter oder so. Und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, was du mal machen kannst, vielleicht funktioniert das bei dir auch. Wenn man sich mal ausloggt und auf die Website geht von Twitter und einfach nur twitter.com aufruft, ist es übrigens ein Dienst, den ich niemals benutzen würde, weil man denkt, okay, also das sieht sehr boulevardesk aus, was man da so zu sehen kriegt. Und wenn man dann aber einen neuen Account anlegt, dann kriegt man so Empfehlungen. Und wenn man da 2-3 Mal klickt, da taucht dann irgendwann mein Spreeblick-Account auf. Und da sind wahrscheinlich Leute, die so sagen, ah ja, klar, abonniere ich halt, super, geil, Twitter. Und ist mir dann am Ende wahrscheinlich einfach nur egal. Aber die Frage, die ich dir stellen wollte, aus deiner Sicht mit diesem ganzen, ja gar nicht so unnützen Wissen, was du da anhäufst, wiederholt sich Geschichte?
Nein, das nicht. Das glaube ich nicht. Aber ich hatte ja eben gesagt, manchmal reimt sie sich. Das ist so, ist ja so ein Spruch, angeblich von Mark Twain. Aber das ist, glaube ich, wie so viele Mark Twain-Zitate, nur eine Zuschreibung, wer es wirklich gesagt hat, weiß man nicht. Aber es ist trotzdem ein schlauer Satz. Es passiert nicht das Gleiche, aber ähnliche Situationen. Also zum Beispiel jetzt ein aktuelles Beispiel habe ich vor ein paar Tagen gepostet, die Asyldebatte. Mhm. Also Mitte der 80er, 86 im Wahlkampf gab es schon mal eine Asyldebatte, wo der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion davor gewarnt hat, dass dann jeder zweite Bürger in der Bundesrepublik damals, Westdeutschland, noch ein Asylant sein könnte irgendwann, wenn man jetzt nicht einschreitet. Und das war natürlich eine ganz andere Situation, aber doch irgendwie kam einem das sehr, also unheimlich bekannt vor. So, das gibt es schon.
Wenn er sagt, irgendwann, ist natürlich auch schwierig.
Ja, aber es ist natürlich dieses Muster von der Panikmache und
Überfremdung,
Polemik, das kommt einem sehr bekannt vor. Mhm.
Ist das was, du hast vorhin gesagt, dass sich die, du hast das sehr diplomatisch ausgedrückt, indem du sagtest, dass alle politischen Spektren, so ähnlich wie alle politischen Spektren, sind mittlerweile auf Twitter angekommen. Ich habe ja tatsächlich den Eindruck, dass das rechte und sehr rechte politische Spektrum Twitter teilweise oder die sozialen Medien teilweise geschickter nutzt als das linke politische Spektrum. Im Sinne von, ich habe schon an vielen Stellen den Eindruck, dass da auch Bots unterwegs sind, nicht nur, aber so, dass da immer so eine Einigkeit vorgespielt wird, wo ich jetzt so denke, aber auch, sagen wir mal, von konservativ bis rechtsextrem gibt es ja auch noch eine gewisse Abstufung. Und aber man liest so innerhalb eher rechter Spektren selten mal Widerspruch untereinander.
Da stecke ich nicht zu gut genug drin.
Vielleicht analysiere ich das zu viel, weiß ich nicht.
Also da müsste ich mich, glaube ich, doch noch mal deutlicher, genauer damit auseinandersetzen.
Musst du nicht, weil macht überhaupt keinen Spaß. Du musst nicht. Ja. Aber meine Frage wäre natürlich gewesen, ob du da von rechten Seiten eher Widerspruch kriegst in den letzten Jahren. Also ob du da einen Anstieg gemerkt hast.
Ja, das habe ich gemerkt. Mhm. Also das, ich habe auch gemerkt, dass es, das unterstützt vielleicht deinen Punkt, dass die auch ganz gut vorbereitet sind. Also zum Beispiel jetzt Stichwort Flucht über die Mittelmeerroute, dass die auch vorgefertigte Videos haben, unter anderem von der identitären Bewegung, die ja gut gemacht sind auch und die sofort, also die stehen sozusagen zur Verfügung, um die unter meine Posts, bei meinen Posts abzuladen. Das fällt mir schon auf, ja.
Nehmen wir doch noch mal einen anderen Tweet als Beispiel für das, was du da so treibst. Wie gesagt, auf Twitter zu finden unter Dr. Guido Knapp. Und hier jetzt als Jochen.
Ja.
Wo hatte ich den denn? Ach, hier genau. Sehr spannend. 1964, mein Geburtsjahr. Innensenator Helmut Schmidt, Hamburg, lässt in öffentlichen Toiletten Spionierspiegel anbringen, hinter denen Polizisten die Besucher beobachten.
Ja, das war in Hamburg. Und das war vor dem Hintergrund des Paragraphs 175, also Homosexualität war ja noch strafbar und öffentliche Toiletten waren ein Ort der Anbahnung sozusagen. Mhm. Und hinter diesen Spiegeln saßen natürlich Polizisten, die geguckt haben, ob da Homosexuelle sich treffen, dass das eine eklatante Verletzung von Persönlichkeitsrechten war, das war ihnen offensichtlich egal. Und gleichzeitig, also die ganze Frage, dass damals homosexuelle Beziehungen noch kriminalisiert waren, also das ist ja nochmal eine andere Frage. Mhm. Es ist einfach, das ist auch so ein Moment, also das liest man und denkt, das kann doch nicht, kann nicht wahr sein. Ja. Also wir diskutieren über Bundestrojaner und irgendwie, was weiß ich, Lauschangriffe und damals ging man als Mann auf einer Hamburger Toilette und ein Polizist hat zugesehen. Und das war normal. Also.
Aber kannst, ich habe es natürlich nicht mitgekriegt, weil im Jahr meiner Geburt hatte ich andere Probleme, aber hast du über die Folgen irgendwas rausfinden können? Also wie ist denn sowas überhaupt rausgekommen?
Ich tauche nie so tief ein, muss ich dazu sagen, auch einfach aus Zeitgründen, aber in diesem Fall, wen das interessiert, die Zeit hat, glaube ich, drüber geschrieben, das findet man, ich habe ja einen Link dazu zugestellt. Also Hamburger Homosexuelle, unter anderem Conny Littmann, die haben natürlich dagegen eine Kampagne gemacht später und haben diese Spiegel zerschlagen. Aber Helmut Schmidts Karriere hat es nicht geschadet.
Das ist das Erstaunliche, habe ich noch nie von gehört. Mhm. Und das ist auch das Tolle an diesem Kanal. Deswegen bist du ja hier.
Danke. Klasse.
Was hören wir jetzt? Warte mal. Pete Seeger. Die Eels mit Beginner's Luck, ebenfalls mitgebracht von Jochen Telgenbüscher, der zu Gast hier ist im Studio und den Kanal Verrückte Geschichte betreibt, den Twitter-Kanal und auch einen Blog jetzt. Jetzt gibt es auch das Blog verrückte-geschichte.de, ne?
So ist es, genau.
Wahrscheinlich. Ich leg dir erstmal die Antwort in den Mund, weil du gedacht hast, irgendwie zu manchen Sachen, für manche Sachen reichen 140 Zeichen nicht.
Genau so ist es. Also ich habe das schon seit langer Zeit vor, weil, also eigentlich in den guten Tweets schlummert immer eine Geschichte, die 3 Absätze oder so wert sind. Nur ich habe einfach die Zeit nicht, bin Vollzeit beschäftigt, anderswo. Aber am Wochenende, so, das ist jetzt mein Ziel, dass ich mir immer am Wochenende eine Geschichte, eine Lieblingsgeschichte vornehme und da nochmal 3 Absätze dazu schreibe. Immer natürlich mit Quelle.
Das ist total gut, weil in dem Blog habe ich auch gefunden, das Jahrbuch der öffentlichen Meinung, was du irgendwo aufgetrieben hast. Und zwar das Jahrbuch der öffentlichen Meinung 1947 bis 1955. Das ist scheinbar aus irgendwelchen Umfragen, die damals...
Genau, das Allensbach-Institut, das man ja auch kennt, gibt es ja heute noch, Meinungsforschungsinstitut, und machen sie bis heute, dass sie Meinungsumfragen aus gewissen Jahren bündeln und dann als Buch herausgeben. Für mich natürlich relevant. Das ist, glaube ich, war das Erste, dass sie überhaupt rausgegeben haben. 47 bis, hattest du, glaube ich, gesagt eben. Und das ist ein fantastischer Blick einfach in die Köpfe unserer Großeltern oder meiner Großeltern, muss ich ja sagen. Also bis hin, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber bis hin zu Präferenzen der Wohnungseinrichtungen. Mhm. Und da habe ich sehr viel Spaß mit gehabt und habe eben, glaube ich, 10 oder 20 Nuggets gepostet.
Genau, ich habe mir 3 rausgeschrieben, die ich total spannend fand. Also einmal technologisch betrachtet, dass man 1950, das waren dann aber Umfragen in Deutschland, ne?
Das waren Umfragen in Westdeutschland, ja.
1950 haben die Frage, werden die Menschen in 50 Jahren, also im Jahr 2000, den Mond besuchen können, haben 51% mit Nein geantwortet.
Ja, lustig, aber da lagen sie daneben, aber auf der anderen Seite politisch haben sie auch, also die Mehrheit hat erwartet, dass sie noch die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa erleben werden.
Genau, war einer der zweite, den ich mir rausgesucht habe. Genau, auch sehr, sehr spannend. Also fast die Hälfte, 41% der in der damaligen BRD lebenden Menschen haben 1953 gesagt, dass sie es noch erleben werden, dass es diese EU geben.
Also Vereinigte Staaten von Europa, also eher wie die USA, schon bemerkenswert, weil sie auf der anderen Seite, das mag ich ja in der Geschichte, vor allem wenn man genau hinguckt, Erwartungen, die man hat, werden nicht so ganz erfüllt. Also die sind auf der einen Seite, sind sie natürlich immer noch irgendwie ein bisschen braun, auf der anderen Seite sind sie pro-europäisch. Viel pro-europäischer, als wir es heute sind.
Mit bisschen braun bin ich dann bei dem dritten Fakt, den ich mir auch rausgeschrieben habe. Das ist schon sehr, sehr krass, dass nämlich 57%, also deutlich mehr als die Hälfte der Menschen 1948 gesagt haben, mit Ja geantwortet haben auf die Frage, halten Sie den Nationalsozialismus für eine gute Idee, die schlecht ausgeführt wurde? Ja. Und das ist dann schon so, dass man denkt, Mann,
eigentlich hätten sie es verstehen müssen nach 12 Jahren, aber das ist faszinierend.
Wollen wir jetzt mal nicht weiter nachfragen, wie diese Umfrage heute aussähe? Ich glaube aber nicht so, oder?
Nein, ich glaube auch nicht. Also man merkt auch an diesen Zahlen, dass da noch ein Lernprozess, also dass sich auch in der Bundesrepublik wirklich etwas getan hat.
Das ist, glaube ich, das Nächste, was Tolles an diesem Account, dass man selbst mit so einen Zahlen, manchmal wäre es spannend, die aktuellen Zahlen dann daneben zu stellen, gerade bei so Umfrageergebnissen oder so, weil ich bin ja auch Kulturoptimist, ich glaube ja, dass eigentlich die Welt immer besser wird, dass es nur wahnsinnig lange dauert.
Ja, und wenn man zwischendrin, wenn man als Individuum, also als auf die Menschheit bezogen, glaube ich das auch, bin ich auch Optimist, aber als aus individueller Perspektive kann es natürlich auch sein, dass man einfach in einem dieser schrecklichen Katastrophen diesen Haken nach unten sitzt und wir haben halt einfach nur eine begrenzte Lebensspanne. Also da kann man auch gekniffen sein.
Und ich glaube, Ungerechtigkeit wird, dass die völlig verschwindet, fürchte ich, wird nicht passieren. Jetzt irgendwas mit Geigen jetzt. Nein. Das sagte mir bisher nichts. The Lom heißt der Song und die Künstlerin heißt Sogand.
Ja, lebt, ist im Iran geboren, lebt aber in Deutschland, glaube ich. Und The Lom, also es klingt ja englisch, ist aber also eigentlich eine anglifizierte Version des iranischen Delam und das heißt mein Herz. Und ich persönlich tauche gerade ein in die iranische Kultur, weil meine Frau eine Deutsch-Iranerin ist. Und deswegen ist zum Beispiel auch jetzt auf den Account bezogen, alles, was mit dem Islam zu tun hat oder Vorurteile dem Islam gegenüber oder wie der Islam schon seit, weiß nicht, 1400 Jahren angeblich ist, das ist auch noch ein besonderes Steckenpferd von mir.
Ist das so, hast du den Eindruck, dass es Menschen gibt, die ihre generelle Haltung zu bestimmten Themen tatsächlich ändern, wenn sie mit Fakten konfrontiert werden?
Ich mache mir da nicht so viel Hoffnung, aber das heißt noch nicht, dass man es nicht versuchen sollte. Weil ab und an macht man tatsächlich die Erfahrung, dass es doch funktioniert. Ich stelle mir das immer so vor, dass es so, dass man Leute erreicht, die sozusagen noch nicht, bei denen das sich noch nicht komplett verfestigt hat, deren irgendwie Identität dann noch nicht so mit gewissen Vorstellungen zusammenhängt. Und die kann man, glaube ich, erreichen, wenn man sie freundlich anspricht und ihnen Fakten präsentiert.
Ich stelle mir die Frage selber ganz oft auch. Also wenn ich erwarte, dass Menschen, was heißt erwarte, wenn ich das toll fände, dass Menschen, die eine eher, ich nenne es mal einfach mal menschenfeindliche Haltung haben, wenn die zum Beispiel im Laufe der Jahre feststellen, irgendwie, ach, irgendwie liege ich da falsch. Ich frage mich ja selber auch, vielleicht liege ich bei anderen Sachen auch falsch. Also jetzt nicht unbedingt in Menschenfeindlichkeit, da werde ich nicht hinwechseln, das wird nicht mehr passieren. Aber weiß ich nicht, gibt ja unwichtigere Sachen. So, mir fällt jetzt natürlich wieder kein tolles Beispiel ein, aber ich glaube, sich selber immer mal wieder zu überprüfen, auch ob man nicht eine Haltung einfach noch aus seiner Jugend, aus seiner Sozialisierung danach oder so mitgebracht hat und ob die gegen Fakten noch Bestand hat, ist, glaube ich, ein schönes Hobby.
So. Ich auch.
Shins, So Says I, ebenfalls gewünscht, mitgebracht, ausgewählt von Jochen Telgenbüschel, der zu Gast im Studio ist und wir reden über seinen Account Dr. Guido Knapp, über seinen Twitter-Account Dr. Guido Knapp. Verrückte Geschichte. Bei Verrückte Geschichte, wir haben tatsächlich den Kontakt über Twitter gemacht. Ich hab dir eine Nachricht geschickt. Oder beziehungsweise erstmal musste ich das ist immer das Peinlichste, was man machen kann. Öffentlich fragen, kannst du mir mal kurz folgen, damit ich dir eine Nachricht schicken kann? Weil es auf Twitter bei den meisten Accounts, man kann es anders einstellen, aber um es zu erklären, eine Direktnachricht, also eine private Nachricht, die nicht alle sehen, kann man sich gegenseitig meistens nur schicken, wenn man sich gegenseitig folgt. Was in unserem Fall nicht der Fall war. Und deswegen musste ich so ein bisschen betteln. Aber dann hat das schnell geklappt. Und
ich habe mich natürlich auch gefreut und geehrt gefühlt.
Um Gottes Willen, wieso geehrt? Also,
ich finde das schön. Ich finde,
dass es doch tut.
Wenn sich jemand dafür interessiert, fühle ich mich geehrt.
Nee, ich habe wirklich in dem Moment habe ich gedacht, der Account war mir schon mal vorher untergekommen. Dann war es aber so, dass ich in diesem ganzen Stream liest man ja ganz vieles nicht, leider, was man mal lesen wollte. Und dann ist es mir da aufgefallen, ich habe gedacht, eigentlich voll geil, den frage ich mal, ob er Bock hat, in die Sendung zu kommen. Deswegen freut es mich auch umso mehr, dass du hier bist. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich habe dich gefragt, ob du Horrible History kennst.
Ja, das ist ja eigentlich ein Kinderprogramm vom BBC. Also geht auch um Geschichtsvermittlung, also Vermittlung von geschichtlichem Wissen. Und auch sehr lustig. Und das kenne ich natürlich, weil ich in England studiert habe und da auch 5 Jahre, glaube ich, insgesamt gelebt habe und ein großer Fan von England bin. Das kenne ich, ist natürlich nicht mehr so, ich bin nicht mehr ganz Zielgruppe, weil ich älter als 15 bin, aber das ist unglaublich kreativ. Also zum Beispiel sowas wie, die erklären die Hyperinflation in der Weimarer Republik mit einer Persiflage von Wer wird Millionär? Who wants to be a German Millionaire? Wo der Kandidat, also zwar Geld gewinnt, aber durch die galoppierende Inflation am Ende dann eigentlich mit nichts nach Hause geht. Oder den Ersten Weltkrieg als Song verarbeitet. Also es ist sehr kreativ, sehr lustig.
Sehr britisch.
Sehr britisch. Ja.
Und das ist vor allen Dingen, ich habe es, glaube ich, über YouTube entdeckt. Man findet einige der Clips auf YouTube. Und dann hast du halt einfach Horrible Histories, heißt das, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, Mehrzahl. Und weil ich fand es so super, dass man nämlich genauso jüngere Jugendliche oder ältere Kinder irgendwie genau über diese Punkte kriegt, wo, was ich vorhin auch erzählt habe, dass unsere Jungs so das verschlungen haben, irgendwie, dass dieser Bagger ist so groß wie fünf Fußballstadien oder keine Ahnung, so diese absurden Vergleiche auch. Und das macht Horrible Histories auch, indem sie zum Beispiel sagen, die tödlichsten Krankheiten im Mittelalter. Ja. Und so. Also eigentlich denkst du, ich will es gar nicht wissen. Aber darüber kriegst du natürlich dann eine geschichtliche Wissensvermittlung, wie du sie sonst vielleicht nicht hinkriegen würdest.
Und es ist fundiert. Also das ist es zwar, also albern würde jetzt vielleicht, würde man manche vielleicht sagen, aber es ist historisch fundiert. Mhm. Und der Chief Nerd dieser Horrible Histories, Greg Jenner, ist auch bei Twitter.
Ja, auf den hast du mich dann gebracht.
Ja, genau. Und dem sollte man auch folgen. Das ist ein smarter Typ und das ist also hat Hand und Fuß.
Das ist total großartig. Also Horrible Histories zumindest bekannt, was mich dann sehr gefreut hat und was ich mir auch dachte, weil du es ja auch verrückte Geschichte genannt hast. Es gab auch mal, glaube ich, den Versuch, sowas in Deutschland zu machen im Fernsehen. Oder zumindest das Konzept gab es mal.
Ja, das ist schwierig mit dem Humor. das ist schon die Höchststufe. Und da haben die Briten uns, glaube ich, immer noch einen voraus.
Ja, das stimmt. Aber es ist auch ein schöner Satz. Wir wollen sowas in Deutschland machen. Ach, ist schwierig mit dem Humor.
Ja.
Hören wir jemanden, der auch sehr britisch ist, nämlich Billy Bragg mit New England. Auch mitgebracht von Jochen. Auch diese Sendung geht demnächst in die Geschichte ein. Also vor allem nicht von ihrer Wertigkeit, von deiner Seite natürlich schon, aber ich meine jetzt so weltpolitisch und welthistorisch betrachtet vielleicht eher nicht. Aber sie ist bald zu Ende, wollte ich damit sagen. Und Jochen ist noch ein bisschen hier. Du hast gesagt, anfangs hast du diesen Account eigentlich anonym betrieben.
Ja, das war für mich auch ein Versuch. Ich wollte mal schauen, ob man mit dieser Art von Geschichtsvermittlung, ob die von sich aus ein Publikum anzieht und nicht, weil ich bin Journalist, ich habe auch Journalistenfreunde, wenn ich jetzt sage, das ist mein Projekt, dann habe ich auf einen Schlag irgendwie zwei Dutzend Follower und dann, das wollte ich nicht, also habe ich es konsequent anonym gemacht und gemerkt, dass es wirklich funktioniert, habe ich in dem Moment, als der Betreuer meiner Masterarbeit, Adam Tooze, mittlerweile, glaube ich, Prof in den Staaten, als er mir gefolgt ist, ohne zu wissen, dass ich das bin, ich glaube, er weiß es immer noch nicht, da habe ich gedacht, okay, es funktioniert, das ist interessant. Das hat mich sehr gefreut.
Wissen denn jetzt deine Kolleginnen und Kollegen und dein Arbeitgeber?
Ja, die wissen das jetzt.
Und
ja.
Das ist wahrscheinlich auch kein Problem.
Ist ja auch kein Problem. Es ist ich verdiene kein Geld damit. Es ist etwas völlig anderes.
Noch nicht. Vielleicht wirst du irgendwann Influencer.
Ja, genau.
Dieser totale Quatsch. Ja, wobei,
gut, wer weiß.
Anderes Thema. Vielleicht muss ich mal einen Influencer einladen oder eine Influencerin.
Ja,
also. Ich betrachte das ja alles mit sehr viel Abstand, sag ich mal. So viel zu dem Thema. Wenn ihr ab und zu so ein spannende, witzige und vor allen Dingen wahnsinnig interessante historische Schnipsel in eure Twitter-Timeline eingespielt bekommen wollt, total umständlicher Satz, dann folgt Dr. Guido Knapp mit Verrückte Geschichte. Denn das geht gar nicht so darum, also mir geht's, wenn ich das lese, gar nicht so darum, dass ich jetzt weiß, aha, 1448 oder so, sondern es geht um Perspektive, um Relationen zu dem, was jetzt passiert und dabei ist es wahnsinnig spannend und toll. Vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und weiter viel Spaß mit verrückten Geschichten.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.